Erstens, vielleicht arbeitet jemand an etwas, wozu er keine Begabung hat. Zweitens, vielleicht arbeitet jemand ohne Auftrag von Gott. Und das ist, worauf schon in der Einleitung heute Abend angedeutet wurde oder hingewiesen wurde. Drittens, vielleicht arbeitet jemand ohne Klarheit über die Grundaufträge. Christen stehen einmal in der Spannung zwischen Gemeindearbeit und Familien- und Berufsaufgaben. Und das kann daran liegen, dass man sich nicht im Klaren ist, welche Rolle spielt die Familie in meinem ganzen Glaubensleben. Wo steht das in der Bibel, dass das auch ein Dienst ist? Und in welchem Verhältnis steht dieser Dienst zu meinem sogenannten Gemeindedienst? Ebenso verhält es sich mit unserem Berufsleben. Auf diese Frage ging ich heute Morgen etwas ausführlicher ein und habe dabei ein anderes Thema, das auf dieser Liste steht, einbezogen, nämlich etwas über den anderen Auftrag gesagt und habe auch gleichzeitig noch einmal etwas ausführlicher über unseren geistlichen Auftrag gesprochen, über unseren Heilsauftrag. Um die beiden, ich versuchte die beide ins biblische Licht zu rücken, denn an beiden Stellen können wir frustriert werden, wenn wir nicht eigentlich wissen, was ist denn der Heilsauftrag, in dem der Gemeindeauftrag steht. Wenn ich mich darüber nicht im Klaren bin, dann kann ich falsche, vordergründige Ziele anpeilen und gehe nicht in die richtige Richtung. Und wenn ich nicht das andere, das noch zum Irdischen gleichsam gehört, nicht einordnen kann, dann kann es schwierig werden. Lassen Sie mich heute Abend dieses zum Abschluss bringen und dann zum Thema Ziel aller christlichen Tätigkeit kommen. Wenn ein engagierter Christ frustriert ist, dann kann es auch daran liegen, dass er eine schlechte Zeiteinteilung hat. Zeiteinteilung scheint nun etwas sehr Prosaisches zu sein, und wir neigen vielleicht dazu zu denken, dass es nicht geistlich ist. Das tut man, wenn man ein Manager ist oder wenn man irgendwie so viel zu tun hat, dass man das nun wirklich braucht. Nun muss man einen Kurs mitmachen, wie man seine Zeit einteilt und so weiter. Ich freue mich, dass viele Christen, die auch nicht Manager sind, auch einen Kalender bei sich tragen. Und sie versuchen doch irgendwie ihre Zeit einzuteilen, und wenn es nur kalendermäßig ist. Aber es gilt auch zu wissen, wie man durch den Tag geht. Allzu viele Christen, lassen es einfach darauf ankommen, haben so allgemeine Schwerpunkte, die zu setzen es gilt. Die Familie zum Beispiel ist eine Priorität. Gut, wenn man noch solche Grundsätze hat. Aber es gibt Christen, die sind auch hier ins Schwimmen gekommen, die sind uferlos hier ins Schwimmen geraten. Die haben keine Grundsätze von der Schrift her, sind aber ernste Christen und wissen nicht, wie sie durch dieses Wirrwarr hindurchkommen und lassen sich einfach vom nächsten Anspruch dann bestimmen, von dem, das auf sie zukommt. Natürlich die Arbeit, die bestimmt dann eben. Und das geschieht dadurch, dass andere Menschen einfach bestimmen, beziehungsweise der Hunger, man weiß, man muss etwas haben, um Brot zu kaufen, damit der Hunger gestillt ist, man muss ein Dach über dem Kopf haben. So darf ein Christ nicht leben. Paulus sagt in Epheser 5, Vers 7, kauft die Zeit aus. Nun gibt es, das darf ein Christ wissen, verschiedene Wörter im Grundtext in der Bibel, für dieses Wort Zeit, die an dieser Stelle gebraucht werden, an solchen Stellen, wo von Zeit gesprochen wird. Und das Wort, das hier steht, ist nun einmal ein besonderes, ein eigenartiges. Das ist nicht das übliche Wort für Zeit, das im Griechischen anders sein würde, aber im Deutschen können wir auch unser Wort Zeit hier gebrauchen. Nur ist es eine Hilfe, wenn wir im Deutschen noch ein Adjektiv hinzufügen, nämlich das Wort Gelegene. Dann glaube ich, wird es uns plastischer, was Paulus hier meint. kauft nicht nur die ganze Zeit aus, sondern die gelegene Zeit. Das heißt, es gilt zu wissen, wann Gott etwas in mein Leben hineinbringt, das für mich nun gilt, gerade jetzt zu tun, und die Gelegenheit beim Schopf zu ergreifen. Meine Zeit ist von Gott bestimmt. Der Psalmist hat erkannt, meine Zeiten liegen in deinen Händen. Und wohl dem Christen, der seine Zeit von Gott bestimmt weiß. Das heißt, er wird vor Gott nun seine Zeit einteilen wollen. Und dann wird er sich fragen, was ist jetzt gerade dran? Was ist das Gelegene, das es jetzt gilt zu tun? Und da gibt es Richtlinien, die man finden sollte. Ich habe lange gerungen mit dieser Frage der Zeiteinteilung und ich ringe immer noch damit. Ich habe immer wieder mein Tagesprogramm umgeschrieben. Ich habe immer wieder neu überlegt, wie könnte man es noch besser machen, denn ich lebe nun mit sehr viel Variation. Ich habe keinen besonderen Tagesablauf. Für solche, die schon deren Zeit vorprogrammiert ist, ist das natürlich etwas leichter, das ist klar. Und dennoch gibt es so viel Variatives, dass auch dort eine Zeiteinteilung notwendig ist. Jeder hat die sogenannte freie Zeit, die nun er selbst gestalten muss. Nun gilt es zu fragen, wie kaufe ich die Zeit aus? Und da gibt Paulus noch die Begründung an, denn, jetzt zitiere ich nach dem Grundtext, die Tage sind böse. Die Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse. Das heißt, die Zeiteinheiten, das sind die Tage. Die Einheiten der ganzen Zeit, die Tage sind böse. Und deshalb ist es schwer, gelegene Zeit zu finden für Bibellesen, für Gebet, für die Familie, für das Zeugnis. Und deshalb müssen sie kaufen. Die Zeit ist schon gefüllt. Sie haben nicht 24 Stunden. Im Grunde haben sie keine Zeit. Paulus sagt, der ganze Tag ist schon böse. Warum? Erstens, weil ich böse bin. Täuschen wir uns nicht. Unser Fleisch ist nur zu gern bereit, den Tag anders zu gestalten als Gottes Willen. Es ist nicht selbstverständlich, meine lieben Freunde, dass wir Gottes Willen tun. Wir müssen darum ringen. Es ist immer ein Kampf, den Willen Gottes zu tun. Unser Fleisch will nicht den Willen Gottes tun. Paulus sagt, mein Fleisch steht auf Kollisionskurs mit Gott. Das Fleisch ist Feindschaft gegen Gott. In mir wohnt ein Feind von mir und von meinem Gott. Ich muss dauernd gegen diesen Feind kämpfen. Dauernd. Den ganzen Tag. Es gibt keine Zeit, wo das nicht ist. Der ganze Tag ist von daher gesehen schon böse. Und dann lebe ich in einer bösen Umwelt. Und die will mich beschlagnahmen. Der Feind gebraucht nicht nur mein Fleisch, sondern er gebraucht andere. Und von dort her gilt es also zu kämpfen. Und wie geschieht das? Ich werde also etwas dran geben müssen, ich werde tauschen müssen, ich werde kaufen müssen. Kaufen heißt tauschen. Ich gebe einen Wert für einen anderen Wert. Sie haben keine Zeit für die stille Zeit. Sie müssen etwas dran geben. Sie werden Prioritäten setzen müssen. Vielleicht ist das etwas Gutes, aber wir verstehen, wenn dieses Gute jetzt den Platz von etwas Besserem, das gerade jetzt dran wäre, gelegen wäre, ja, dann wird dieses Gute zum etwas Bösem. Zu einem Abgott. Ja. Ich hätte mich jetzt zu konzentrieren auf meinen Herrn und ihn anzuschauen in seinem Wort. Ich hätte jetzt ihm Priorität zu geben. Und jetzt kommt etwas anderes an die Stelle, das ist Götzendienst. Es kann sein, dass das die Familie ist. Das ist natürlich vorrangig, verhältnismäßig. Aber Jesus sagt, wenn der Vater vor mich kommt, dann ist das falsch. Dann können Sie nicht mein Nachfolger sein. Dann können Sie es vergessen. Wenn Vater oder Mutter zuerst kommen, wenn Frau und Kind zuerst kommen, dann ist so einer meiner nicht wert. Sie können laufen. Ich kann sie nicht gebrauchen. Das heißt, wir müssen wirklich lernen, was hat Priorität. Wir müssen lernen, diese Prioritäten zu setzen, die Zeit einzukaufen. Und dann zweitens, wenn Sie das getan haben, dann müssen Sie den Mut aufbringen, das andere zu entsagen, ihm zu entsagen. Das heißt, das fahren zu lassen. Das braucht Mut. Das braucht Mut, dann kein schlechtes Gewissen zu haben. Wenn Sie einmal die Entscheidung getroffen haben vor Gott und Sie sind wirklich überzeugt, dies ist dann dran, dann kommt meine stille Zeit, dann gehe ich auf die Straße, dies ist reserviert für die Familie, dort habe ich für die Gemeinde zu sorgen. Ja? Sie versuchen jetzt im Lichte der Heiligen Schrift, im Lichte Ihrer Gemeinde und so weiter, als Mitglied einer Gemeinschaft von Christen, wir leben ja nicht alleine als Christen, wir leben in einer Gemeinschaft. Und auch meine Gemeinschaft, die anderen Familienmitglieder, helfen mir in meiner Zeiteinteilung. Also ich versuche einen Weg zu finden, der für mich individuell richtig ist und auch gleichzeitig kann ich mich in den Kurs der Gemeinschaft einbringen. Und wenn das einmal entschieden ist und ich etwas auf etwas verzichten musste, zum Beispiel nehmen wir jetzt einmal den Extremfall, Sie verzichten auf Teilnahme an einer Gebetsgemeinschaft zugunsten von etwas, wo Sie wirklich nun wissen, dieses Mal kann ich nicht dabei sein. Dieses Mal hat dies Vorrang. Dann dürfen Sie sich jetzt kein schlechtes Gewissen darüber machen, dass Sie nicht in der Gebetsgemeinschaft waren. Das andere Mal wird es vielleicht umgekehrt sein. Das ist nur ein Beispiel. Jetzt sagen Sie nicht, dauernd sagt Herr Janssen, dürfen Sie auf die Gebetsgemeinschaft verzichten. Das habe ich nicht gesagt. Ja. Ich spreche jetzt vom Gewissen, nicht von der Gebetsgemeinschaft. Ich spreche von der Tendenz, wenn man etwas Gutes auf etwas Gutes verzichten muss, dass es dann leicht ist, ein schlechtes Gewissen zu haben. Das ist ja die Frustration. Und das ist doch unser Thema. Dann ist es schwer, nicht ein schlechtes Gewissen zu haben. Nun gilt es, vor Gott wirklich diese Entscheidung zu treffen und vor Gott da oder vor Gott zu bleiben über diese Entscheidung. Denn er bestimmt mein Gewissen und nicht ich. Und mein Gewissen ist übrigens nicht mein Gott, sondern Gott ist mein Gott. Wenn unser Gewissen uns plagt, mein Herz uns mich schuldig spricht, was sagt Johannes? Dann ist Gott größer, denn unser Herz. Ja. Ein schönes Wort. Weiter. Wenn jemand frustriert ist, kann es daran liegen, dass sein Leib Pflege bedarf. Der Pflegebedarf. Es gibt viele Christen, die haben eine richtige Zeiteinteilung, mehr oder weniger. Bei denen sind diese anderen Gründe vielleicht nicht da. Sie wissen um ihren Auftrag, sie wissen um ihre Begabung. Sie haben vielleicht eine gute Zeiteinteilung. Sie wissen, bei ihnen ist geklärt, was ist dann wirklich die Aufgaben der Gemeinde, was ist der Beruf und so weiter. Aber sie haben etwas vernachlässigt und das ist ihre Gesundheit. Und hier liegt ein Fehler bei vielleicht den meisten Christen. Irgendwie scheint das nicht geistlich zu sein, irgendwie ist das nicht einprogrammiert oder einkalkuliert in mein Glaubensleben, die Sorge für meinen Leib. Irgendwie haben pietistisch denkende Christen das in den Hals bekommen oder irgendwie in ihren Kopf bekommen, der Leib ist ja nicht das Wichtigste, ist die Seele. Und da haben wir, darf ich es mal offen sagen, nicht ganz biblische Einstellungen zur Sexualität einmal und zum anderen haben wir nicht eine gesunde Einstellung zu unserer Gesundheit schlechthin. Zumal ja dann von fernöstlicher Seite noch eine Betonung kommt auf Gesundheit und so weiter, dann sagen wir nein, Gesundheit um jeden Preis, nein, nein, ja. Und ich muss ja sowieso sterben, das höre ich immer wieder. Ja. Und man vergisst 1. Korinther 6, der Leib ist ein Tempel des Herrn. Und mein Dienst an diesem Tempel ist Gottes Dienst. Es ist nicht von ungefähr, wie man mit der Schöpfung Gottes umgeht. Es gibt Naturgesetze. Und es ist nicht von ungefähr, was ich in meinem Mund tue. Wie viel Schlaf ich bekomme oder nicht. Wie viel Stress ich habe. Ich muss mir Gedanken darüber machen, wie gehe ich mit meinem Leib um. Nun weiß ich, dass der Herr von mir fordert, dass ich bereit sein soll zu sterben. Und da käme ein sechster Grund hin, auf den ich auch zu sprechen kommen wollte. Wir Christen schonen manchmal unseren Leib in falscher Weise. Ja, ich habe jetzt nicht Zeit, ich muss jetzt schlafen und so weiter, ich bin überanstrengt und so weiter. Es gibt Zeiten, wo wir wirklich auf das Wohl unseres Körpers verzichten müssen, weil der Herr es will. Der Herr hat mir nun nicht körperliche Gesundheit versprochen. Und ich muss bereit sein, nicht nur mal für eine Zeit zu verzichten auf das Wohlergehen meines körperlichen, irdischen Lebens, sondern es geht sogar so weit, dass ich meinen Leib ganz auf den Altar lege und ihn ganz hingebe und sodass ich zugunsten des Werkes des Herrn mein Leben wirklich bis zum letzten Atemzug aufgebe. Es ist durchaus möglich, dass ich sterben darf im Verlauf des Bemühens, Gottes Willen zu tun. Gott hat nicht garantiert, mich dabei im Leben zu lassen. Und es gibt Christen, die sind frustriert, weil sie an dieser Stelle nicht grundsätzlich Ja gesagt haben zu ihrem Herrn und haben gesagt, Herr, ich lege mein Leben auf den Altar und ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben. Ich habe oft in die Nacht hinein und durch die Nacht arbeiten müssen, bis die Vögel morgens anfingen zu singen. Ich habe oft einen Weg einschlagen müssen, der meinem Körper nicht gut war, für meinen Körper nicht gut war. Ich muss aber wissen, was ist der Auftrag jetzt jeweils? Ich muss bereit sein, grundsätzlich alles aufzugeben. Aber wenn das geklärt ist, mein Leib gehört dem Herrn und ich bin bereit, mein Leben zu lassen, wo ich nun nicht explizit weiß, dass der Herr es von mir verlangt, habe ich jetzt den allgemeinen Weg einzuschlagen und einen Ausgleich zu finden und ich bin jetzt verantwortlich. Wissen Sie, es ist so im Dienst. Gott ist unser Herr, er ist unser Chef, Christus. Und im Allgemeinen habe ich schon meine Aufträge und ich muss jetzt überlegen, wie kann ich jetzt das tun, was der Herr von mir erwartet. Er muss mir nicht jedes Mal zeigen, was ich zu tun habe. Als ich an der Väter in Basel war, gehe ich eines Morgens, bin ich wieder unterwegs zur Väter, zur Vorlesung. Und gerade zu dieser Zeit geht auch ein anderer Student hin und wir begleiten einander, gehen zusammen. Und dann erzählt er mir etwas von seiner Gemeinde und bittet wohl gleich um Rat oder fragt wahrscheinlich, was ich von dieser Situation halten würde. Man hat wohl einen Saal renoviert oder einen neuen Saal übernommen, auf jeden Fall. Man hat eine neue Saalsituation und man hat auch schon die Stühle wohl gekauft und die stehen schon bereit. Aber man weiß noch nicht, ob man die Stühle schon stellen sollte. Und jetzt bittet man um Weisung vom Herrn, soll man schon die Stühle stellen oder nicht? Ja. Das ist so, wie wenn eine Frau einkaufen geht, aber vorher fragt, soll ich einkaufen oder nicht? Und dann wird einmal bekommt sie den Wink, ja, ich sollte gehen. Ja. Und dann geht sie und fragt, Herr, soll ich Brot kaufen? Dann wartet sie. Und so weiter, ja. Das ist ungefähr so. Es gibt Christen, die meinen, so müsste man leben durch den Tag. So lebt Paulus nicht. Paulus hat einmal klar seinen Auftrag bekommen. Dies und das ist dein Auftrag. Und jetzt ist Paulus dran. Jetzt fragt er, aha, das ist mein Auftrag. Wenn das der Fall ist, dann muss ich dies tun, dann muss ich das tun. Dann sollte ich eigentlich in die Städte gehen und so weiter und so weiter. Dann müsste ich eigentlich ich müsste eigentlich Ephesus anpeilen, wenn dies der Auftrag des Herrn ist. Sehen Sie, in Verantwortung ist er ein Verantwortlicher und macht jetzt entsprechende Pläne und geht daran, diese Pläne durchzuführen. Nur die ganze Zeit lebt er für den Herrn und in Verbindung mit dem Herrn und betet. Und weil er die Beziehung zum Herrn nie abreißen lässt, kann der Herr jeden Moment eingreifen in sein Programm und sagt, Paulus, diesmal nicht auf diesem Weg. Und deshalb kann es in Apostelgeschichte 16 dazu kommen, dass es heißt, der Geist wehrte ihn. Nicht führte ihn, wehrte ihn. Paulus hatte seine Pläne. Aber jetzt mit einmal kommt der Herr und sagt, nein, nicht diese Rede. Sagt ihm aber gar nicht, wohin. Jetzt ist Paulus wieder dran. Also gut, wenn nicht hierhin, dann gehe ich anderswo. Jetzt muss er überlegen, ganz neu. Wie? Im Lichte des allgemeinen Auftrages. Jetzt versuche ich es dort. Nein, sagt der Herr, nicht dort. Jetzt könnte Paulus frustriert sein. Ja, also Herr, bitte, entweder oder. Nein. So schnell wird Paulus wohl nicht ungeduldig. Nun, vielleicht ist er ungeduldig gewesen als eifriger Jude. Und das ist nur nicht aufgeschrieben worden vom gütigen Lukas. Ja. Auf jeden Fall ist genug geschrieben worden, das hat der Heilige Geist so gewählt, dass ich an diesem Beispiel lernen kann. Und dann versucht es Paulus noch einmal. Und dann geht es. Jetzt geht er Richtung Troas. Ja. Jetzt schlagen wir einen Weg ein und wir versuchen, diesen Weg dann durchzuführen. Jetzt sagen wir, mein Leib gehört dem Herrn und ich bin verantwortlich für die Betreuung dieses Tempels, damit ich dem Herrn dienen kann. Aber im Verlauf meines Programms, des Setzens der Prioritäten und des Durchführens dieser Prioritäten, ich esse dieses, denn ich habe gelernt, das ist gesund. Übrigens von der Schrift kann man auch noch eine ganze Menge darüber lernen. Und ich werde jetzt meine Zeit so und so anteilen, so und so viel schlafe ich und so viel habe ich körperliche Bewegung und so viel und so weiter. Ich habe früher sehr wenig körperliche Bewegung gehabt. Als junger Mann sehr viel und das steht mir heute noch zugute. Ich schreibe das dem zu, dass ich während meines Lebens sehr wenig krank gewesen bin, dass ich in meiner Jugendzeit sehr viel Bewegung hatte auf dem Lande. Aber es hat doch seinen Preis gefordert, dass ich zu viele Jahre zu wenig Bewegung nach dem hatte. Und dann wurde ich kritisch krank 1987. Der Herr hat mich durchgebracht. Und ich bin zwar nicht derselbe, aber ich habe daraus gelernt. Und ich wurde an einer Stelle ziemlich gründlich kuriert. Ich musste jetzt radikal Prioritäten setzen. Wenn ich früher jetzt etwas gelesen habe oder an den Tisch gearbeitet habe, und gefühlt habe, jetzt muss das doch durch. Ja? So war das in meinem Leben. Ich konnte stundenlang mich konzentrieren und durcharbeiten. Dann habe ich jetzt gesagt, nein, ich muss jetzt aufstehen und jetzt geht's raus. Ich habe jetzt den Sieg bekommen und kann jetzt das, was normalerweise wirklich Priorität zu sein schien, zurückstellen. Ich weiß, ich muss raus, ich muss eine Stunde Bewegung haben. Sehen Sie? Aber das ist keine letzte Regel, die mich in den Himmel bringt. Wenn jetzt der Herr meinen Tag anders gestaltet, ich nehme das aus der Hand des Herrn und sage, ja Herr, mein Leib hat nicht Priorität. Und wenn du willst, dass ich forthin keine Bewegung habe, dann ist das deine Sache und ich bin bereit, 10 Jahre früher zu sterben. Keine Katastrophe. Der Tod ist ja keine Endstation, sondern ein Tunnel. Nicht wahr? Und zwar auch nicht in dem Sinne, wie die Thanatologen ja es haben wollen, dass alles so Licht am Ende des Tunnels und so weiter, Leben nach dem Leben oder Leben nach dem Tod und so weiter. Nicht so, sondern ein Durchgangstor zum ewigen Leben, das weiß ich. Also, wir lassen den Herrn eingreifen, aber wir haben normalerweise dort zu planen. Der Leib braucht also seine Pflege, er braucht im Grunde dreierlei. Er braucht Nahrung, das heißt die Zufuhr von Lebensmitteln im wahrsten Sinne des Wortes. Er braucht zweitens Schutz, das ist eine Mauer vor der Wegnahme von Leben. Alster ist Bedeckung, Dach, Obdach, Kleidung, Medikamente, Schutzmauern vor der Wegnahme von Leben, die zwischen der Gefahr des Lebens, der Bedrohung des Lebens und meinem Körper stehen. Das Dritte, das ich brauche, geschieht an beiden Stellen oder zur gleichen Zeit. Ich brauche Bewegung. Der Körper braucht Bewegung. Er kann noch so gute Nahrung haben und er kann noch so guten Schutz haben. Wenn er sich nie bewegt, dann können weder Schutz noch Nahrung zu ihrer Geltung kommen. Beides muss in der Bewegung sein. Dies sind die drei grundsätzlichen Dinge, die ein Mensch braucht, um im Leben zu bleiben. Übrigens, Sie können das auch gleich geistlich anwenden. Auch geistlich ist das so. Zur geistlichen Gesundheit brauchen Sie Nahrung, und das ist nur das Wort Gottes. Nur. Es gibt keine andere Nahrung für den Christen. Keine andere. Der Mensch lebt, jetzt lassen Sie mich einmal Matthäus 4, Vers 4, nur den Kern von diesem Vers zitieren. Jesus sagt, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Das ist es, wovon der Mensch lebt. Er braucht Schutz, und auch das ist das Wort Gottes. Und er braucht Bewegung im Rahmen des Wortes Gottes. Also, das war es, was ich noch sagen wollte zum Thema, wenn ein engagierter Christ frustriert ist. Das können Gründe sein, und da gibt es einige Lösungen. Aber ich möchte, im Grunde geht es immer noch um dieses Thema, aber ich möchte nun die Formulierung etwas anders aufstellen und anderen Gedanken nachgehen. Zum Beispiel das Ziel aller christlichen Tätigkeit und hier dieses Aufteilen. Wahrscheinlich intuitiv hat Herr Krause schon von Zielen gesprochen, denn es ist klar, dass innerhalb unseres Zieles es mehrere Ziele gibt, die zu diesem Ziel hinführen. Ich habe das verschieden besprochen oder überdacht, studiert im Verlauf meines Lebens. Man kann dieses Thema verschieden aufteilen. Für heute Abend habe ich es so aufgeteilt. Erstens, mein Ziel für mein Leben. Und jetzt haben wir es also mit dienenden Christen zu tun. Und Dienst ist immer auch an anderen. Deshalb im zweiten Teil, mein Ziel für das Leben von anderen, insofern ich am Leben anderer beteiligt bin. Mit anderen Worten, welches Ziel habe ich, wenn ich anderen dienen will? Was will ich dort erreichen bei diesen Leuten? Da darf ich keine falschen Ziele haben, sonst werde ich frustriert werden. Deshalb sind Eheleute manchmal so frustriert, weil sie zu viel, zu hohe Ziele stecken in ihrem Umgang mit dem Partner. Sie wissen vom Wort Gottes nicht, was es zu erreichen gilt. Nun lassen Sie uns erst das erste Ziel ins Auge fassen. Und hier möchte ich einige Schriftstellen zitieren bzw. mit Ihnen lesen. Zuerst Offenbarung 4, Vers 11. Dies ist eins der grundsätzlichsten Verse in der ganzen Heiligen Schrift zu diesem Thema. Und zwar, wie das typisch ist vom letzten Buch der Bibel, es greift oft zurück zum ersten Buch der Bibel. Es ist sehr interessant für die Studierenden dieses Buches gewesen, hier die großen Bögen zu betrachten, die gezogen werden von 1. Mose bis zur Offenbarung. Und hier haben wir wieder so einen Bogen. Da heißt es, würdig bist du, so spricht man im Himmel, würdig bist du, Herr, und das ist Jesus Christus und Gott der Vater auch, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Kraft, weil du alle Dinge schufst. Jetzt gilt es, oder ist es gut, wenn man zwischendurch mal Pause macht und überdenkt, was habe ich jetzt gelesen? Die Wörter kenne ich. Kenne ich das Wort? Das heißt, was sind diese Wörter im Zusammenhang oder als Einheit? Weiß ich, was ich gelesen habe? Würdig bist du, Herr, zu empfangen, was? Die Herrlichkeit und die Ehre und die Kraft. Und das kleine Wörtchen weil regt mich zum Denken an. Denn es gibt einen Grund an. Und sobald wir es mit Gründen zu tun haben, müssen wir anfangen zu denken. Das heißt, Gott sagt mir hier, und dieses Gotteswort, warum er würdig ist. Er sagt mir nicht nur, ich bin würdig, bete mich an. Und die Kreatur sagt auch nicht, du bist würdig, einfach fertig. Nein. Hier wird gedacht, während man betet. Das heißt, man legitimiert sich selbst bei der Anbetung. Man sagt zu Gott, du bist es würdig aus diesen und diesen Gründen. Natürlich braucht Gott diese Gründe nicht, ja. Er weiß, dass er es würdig ist. Aber im Gebet bringen wir unsere eigenen Denkweisen zum Ausdruck und wir legitimieren uns selbst und wir sagen, Herr, aus diesem Grund glaube ich, dass ich gerechtfertigt bin, dich zu ehren vor allem anderen. Ja. Wir müssen wissen, warum wir nur diesen Gott so anbeten. Würdig bist du, Herr, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Kraft, weil du alle Dinge schufst und ich gehöre zu allen diesen Dingen. Der, der alles geschaffen hat, hat ein Recht, Ehre zu erwarten von dem, das er geschaffen hat. Das ist vorausgesetzt. Axiomatisches Denken, aber es ist nun so. Und zweitens, zu deinem Willen sind sie da. Der Schöpfer darf mit seinem Willen bestimmen, wozu er etwas gebraucht. Ich bin zum Willen Gottes da. Sein Wille bestimmt das Geschöpf. Drittens, zu deinem Willen wurden sie geschaffen. Das heißt, als ich geschaffen wurde, hatte Gott eine Bestimmung für mich, nämlich zu Gottes Ehre da zu sein. Dies ist ganz allgemein. Jetzt weiß ich, wozu ich da bin. Mein Leben hat Sinn bekommen, nachdem ich Offenbarung 4, Vers 11 gelesen habe. Ich weiß jetzt, dass mein ganzes Leben, der ganze Tagesablauf dazu dienen soll, dass Gott irgendwie geehrt wird und als der Würdige zu betrachten oder zu ehren ist. Eine zweite Stelle, 2. Korinther 5, die Verse 7 bis 9. 2. Korinther 5, 7 bis 9. Denn durch Glauben gehen wir den Weg, und nicht durchschauen. Diesen Vers haben übrigens viele Christen nicht ganz verstanden. Man muss nun wissen, dass dies nicht das Einzige in der Bibel ist, was über den Glauben gesagt wird. Die Bibel sagt noch mehr. Sie sagt nicht, dass wir nur ohne Schauen glauben, sondern wenn wir Beweise haben und wenn wir Licht haben über den Glauben, oder über die Wahrheit, Entschuldigung. Aufgrund dieser überzeugenden Gründe kommen wir zu einer Überzeugung. Und wenn wir überzeugt sind von Gott und seiner Existenz und Güte und so weiter, dann aufgrund davon können wir auch dort vertrauen, wo wir nichts sehen. Und davon spricht Paulus hier. Er setzt voraus, dass die Korinther bereits wissen, warum sie Gott angenommen haben als ihren Führer. Nachdem sie gute Gründe hatten, ihr Leben Jesus Christus auszuliefern, können sie es sich jetzt leisten, weiterzugehen mit Gott, ohne dass sie die Zukunft kennen müssen. Man kann also in eine unbekannte Zukunft hineingehen, aufgrund von bekannter Vergangenheit, aufgrund von bezeugtem Wort Gottes und so weiter, kann man getrost in die Zukunft gehen, ohne zu schauen. So sind wir aber guten Mutes und haben viel mehr Wohlgefallen, in der Fremde zu sein, außerhalb des Leibes und daheim zu sein bei dem Herrn. Infolgedessen sind wir auch bestrebt, solche zu sein, die ihm wohlgefällig sind, sei es daheim oder sei es nicht daheim. In Zeit und in Ewigkeit ist es das Verlangen eines Christen, etwas zu sein, das Gott wohlgefällig ist. Das wird mein Ziel in der Ewigkeit sein und das soll jetzt schon mein Ziel sein. Paulus sagt, egal wo ich mich befinde, ständig ist dieses mein Begehren, dem Herrn wohlgefällig zu sein, dem Herrn Freude zu machen. So ist man für Gott da, so erfüllt man seinen Schöpfungs-, das heißt die Bestimmung Gottes in meinem erschaffen worden sein, dass ich versuche, meinem Gott Freude zu machen. Immer noch nicht, immer noch weiß ich nicht vielleicht, was ihm Freude macht, das muss dann erkannt werden, nicht wahr? Da muss ich studieren. Was ist es, dass Gott Freude macht? Und dann tue ich das. 2. Korinther 5, im selben Kapitel, Verse 14 und 15. Denn die Liebe Christi drängt uns, seine Liebe zu mir und meine Liebe zu ihm. Da wir geurteilt haben, wenn einer für alle starb, dann starben alle. Und er starb für alle, damit die Lebenden, denn nicht alle, für die er starb, leben ja. Nur einige von denen kommen zum Glauben und zum Leben. Die, die das in Anspruch nehmen, dass er für sie starb und dann zu neuem Leben kommen, damit diese Lebenden nicht länger für sich selbst lebten, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Wenn ich glaube, dass Jesus für mich starb, dann bin ich verpflichtet aus Liebe zu ihm, die Liebe verpflichtet mich, ganz für ihn zu leben. Alles, was ich tue, egal was es ist, soll jetzt für ihn getan werden, für seine Freude, für seinen Willen, für seine Ehre. Das sagt auch Epheser 1 in den Versen 3, 6, 12 und 14. 3, 6, 12 und 14. In Vers 3 heißt es, dass Gott uns gesegnet hat in Christus. Gott hat seine Wohltaten auf mich gleichsam ergossen. Er hat mir wohlgetan. Und in den Versen 6, 12 und 14 heißt es, damit wir etwas seien zu seinem Wohlgefallen, zu seiner Ehre, zu seinem Lobpreis. Jedes Mal am Ende der Überlegung in Verbindung mit dem Vater, Vers 6, am Ende der Überlegung in Verbindung mit dem Sohn, Vers 12, am Ende der Überlegung in Verbindung mit dem Heiligen Geist, Vers 14, sagt Paulus, Gott hat uns gesegnet als Vater, Sohn und Geist, damit ich etwas für ihn da bin. Ich bin wie der Mond, der das Licht der Sonne wieder zurückgibt. Gott hat Licht auf mich geworfen und ich gebe dieses Licht wieder weiter. Gott hat mich gesegnet. Und im Deutschen kann man es nicht so schön sagen. Paulus gebraucht hier ein Wortspiel. Im Grunde heißt es in Vers 3, gesegnet sei der Gott und Vater, der uns gesegnet hat. Das heißt, dieses Wort für Segen heißt auch preisen und deshalb gepriesen sei der Herr. Aber er hat mich gesegnet und ich preise ihn dafür mit meinem Leben und mit meinem Munde. Epheser 5 sagt es ebenfalls. Vers 10 heißt es in Epheser 5, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und in Vers 17, versteht, was der Wille des Herrn ist. Das heißt, was er wünscht. Das griechische Wort kann auch mit Wunsch übersetzt werden. Was sein Wunsch ist. Und sein Wunsch ist mein Befehl. Was ihm Freude macht, wird mir zur Pflicht. Aus Liebe, ja. Das ist die Triebkraft. Philipper 1, 20 und 21. Philipper 1, 20 und 21. Nach meiner Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie immer, so auch jetzt, Christus groß gemacht werde an meinem Leibe, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn, Begründung, zu leben heißt für mich Christus. Nicht Christus ist mein Leben. Im Grundtext ein Infinitiv, das heißt zu leben. Zu leben, der Gedanke des Lebens oder des Zulebens, heißt für mich Christus. Das ist nicht übliches Deutsch. Aber es gibt viele Verse in der Schrift, die sind so geladen von ewiger Wahrheit, dass es besser ist, auf eine gute fließende Sprache zu verzichten, damit das eigentlich einmal zur Geltung kommt. Was sagt Paulus hier? Er hat in Vers 20 gesagt, ob ich lebe oder sterbe, solange ich, das heißt, ich will mit meinem Leib, auch wenn ich sterbe, während ich sterbe, soll an meinem Leib Gott gepriesen werden. Das heißt, sollte ich mein Leben verlieren müssen, dann will ich so sterben, dann soll dieser Leib so untergehen, dass dann gesehen wird, es ist nicht, weil ich ein Krimineller war, sondern weil ich dem Herrn gedient habe. An meinem Leibe, auch im Sterben, soll der Herr groß gemacht sein. Darauf ist er bestrebt. Warum? Aus zwei Gründen. Erstens, weil Leben, das heißt Zuleben für ihn, nur eins bedeutet, Christus. Das heißt, sein ganzes Leben, wenn er an Atmen denkt, wenn er morgens aufsteht, der ganze Tag, der vor ihm liegt, hat nur eins im Blickfeld. Es gibt ein englisches Lied, das lautet ungefähr so: Fülle du meinen Blick, Herr, mein Blickfeld, so. Das heißt, wo immer meine Augen hinschauen, lass diese ganze Sichtweite von dir gefüllt sein. Wo immer ich hinschaue, sei du da. Das heißt, ich möchte dich vor Augen haben. Meine Augen möchten immer, wo immer ich hinschaue, ob es die Berge in der Schweiz sind, ob es der Schmutz zu Hause ist, wo immer es ist, an was immer ich denke, ich möchte dort dich vor Augen haben. Glauben Sie, dass so ein Mensch frustriert sein kann? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ein Mensch, der überall, wo er hinschaut, immer Christus vor Augen hat. Das heißt, seine ganze Zeit ist gefüllt vom Leben für Christus. Christus ist sein Ziel. Er lebt die ganze Zeit für Christus. Pfarrer Wilhelm Busch sagt das so. Und von ihm kann man eine ganze Menge lernen. Warum? Weil er sehr selten wohl gesprochen hat über das, was uns von ihm als evangelischem Pfarrer trennen würde. Das war nun einmal ein Mann, wir könnten anderer Meinung sein in gewissen Stellen, aber er hat es sich wenigstens diese zur Aufgabe gemacht, Jesus vor Augen zu haben und Jesus im Mund zu haben. Und deshalb haben wir so vieles gemeinsam mit ihm. Da sagt er, also morgens, wenn ich aufstehe, dann setze ich einmal mich zunächst an die Bettkante und sage, Herr, es ist so schön, dein Kind zu sein. Das habe ich oft geübt. Wissen Sie, wenn Sie so den Tag beginnen, dann ist schon einmal eine ganze Menge ausgeschaltet. Dann sind nicht die Sorgen zuerst dran, sondern Jesus ist da. Und Sie freuen sich darüber, dass es eine Gnade ist, erlöst zu sein. Ob Sie müde sind oder nicht. Sie wissen Sie, was alles da drin ist? Ich freue mich, dass ich dein Kind sein darf. Ich habe kein Recht zu leben. Aber du hast mich zu deinem Kind gemacht und ich verdanke es dir, dass ich noch am Leben bin, dass ich so fröhlich sein darf, trotz meiner Traurigkeit und so weiter. Herr, ich bin dein Kind und ich bin ein Kind des Höchsten. Das bewältigt ihn. Überwältigt ihn. Also, so können wir in den Tag hineingehen. Und sobald wie möglich greifen wir zum Wort Gottes. Ich habe mir es zur Praxis gemacht, sobald wie möglich, bin noch gar nicht angezogen, noch kein Wasser berührt, mal zunächst mir ein Bibelvers anschauen. Ein kurzes Gebet, Ihre Gedanken sind beim Herrn, dann muss man sich natürlich ein bisschen üben, dass das immer noch bei, während man sich wäscht oder was immer was macht, damit das immer noch nachhallt, ja. Und so kann man in den Tag hineingehen. Paulus sagt, das ganze Leben ist von einem Gedanken gefüllt, für Christus da zu sein. Er starb für mich, aber er lebt. Und das heißt, dass ich nur für ihn leben darf. Nicht für mich selbst. Das ist ausgeklammert. Ich darf nicht mehr für mich selbst leben, denn ich bin ja juristisch in Christus gestorben. Ich bin ja nicht mehr. Das Leben, das ich jetzt habe, Galater 2, Vers 20 und ferner, verdanke ich mal ihm. Was ich noch lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der sein Leben für mich gab. Ich eile weiter. Zu leben heißt für mich Christus und zu sterben, wenn er jetzt sterben sollte und so den Herrn groß machen will, das bedeutet für ihn Gewinn, kein Verlust. Der Herr ist groß gemacht und er hat einen Gewinn dadurch. Ja. Das heißt, die Reise außerhalb des Körpers geht in die Gegenwart Gottes. Und, 2. Korinther 5, die ersten Verse, er wird den Leib wiederbekommen in einer renovierten Form. Ja, in einer wirklich renovierten Form. Das zweite, mein Ziel für andere, mein Ziel für mich ist, für Jesus zu leben, zur Ehre Gottes da zu sein, zu seiner Freude. Was ist mein Ziel für andere Menschen? Was habe ich im Sinne, wenn ich jetzt heute Abend hier ihnen diene? Was ist mein Ziel? Nun, ich muss es mir immer vor Augen halten. Es ist nicht selbstverständlich. Aber ich versuche es so zu machen wie Paulus. Und deshalb lesen wir noch einmal aus seinen Schriften Kolosser 1, Vers 28. Man könnte jetzt fragen, was hatten Sie im Auge, als Sie von Pullingen nach Offerdingen kamen? Warum peilen Sie einen Ort an und sagen, dort wollen wir das Banner des Evangeliums, was sagt man?
Aufpflanzen.
Danke. Wozu tun wir das? Wissen Sie, was Paulus tut? Kolosser 1, Vers 28. Das Thema ist Christus, Vers 27, das ist das Subjekt, den wir, das heißt diesen Christus, wir weit und breit verkünden.